Gott segne euch und uns alle, dass diese Botschaft wirklich unser Herz erreicht. Und ich hoffe, dass auch die Predigt dazu dient. Vor einiger Zeit, als es noch möglich war, haben wir das Moormuseum besucht in Moordorf in der Gemeinde Südbrookmerland. Und dort wird die Geschichte ganz in einem Freilandmuseum gezeigt, der Moorbesiedlung in dieser Gegend. Und diese Besiedlung war nicht sehr zielgerichtet, nicht sehr gut geplant. Und von daher, das ist ungefähr 200 Jahre her, noch mehr als 200 Jahre, und von daher waren die Menschen unglaublich arm. Und man kann die Hütten sehen, in denen sie gewohnt haben. Die Parzellen waren viel zu klein, um genug Ertrag zu bringen für die Menschen. Und es gab keine Entwässerungsanlagen, die wurden erst 100 Jahre später gebaut. Und dadurch konnten sie zwar Torf abbauen, aber sie konnten das nirgendwo hinbringen. Sie konnten es nicht verkaufen, also nur das, was vor Ort war, aber sie hatten dadurch kaum eine Einnahmequelle. Und dann wurde ungefähr 1860 wurde ein Kanal und Entwässerungsanlagen gebaut, also 100 Jahre später, und jetzt konnten sie ihren Lebensstandard anheben, jetzt mussten sie nicht mehr so viel hungern, hatten sie eine zusätzliche Einnahmequelle. Also dieser Kanal gab ihnen die Chance, aufzublühen, aufzuleben. Ein Weg war gebahnt worden, ein Schifffahrtsweg in diesem Fall, und durch diesen Weg wurde ihr Leben besser. In unserem Bibeltext, den ich gleich vorlese, geht es auch darum, dass ein Weg gebahnt wird. Gott selbst baut durch Jesus aus Gnade einen Weg zu ihm. Und durch Jesus bahnt er Wege für uns, damit wir auf einem guten Weg durchs Leben gehen können. Und das hat Markus schon gesagt, damit beginne ich eine Predigtreihe, und mein Zeichen bedeutete nicht, du sollst schneller machen, sondern es bedeutet, dass wir doch dabei sind. Also wir haben jetzt drei Bibeltexte bearbeitet, ein vierter kommt noch, und bis zu meinem Urlaub sind es noch vier Sonntage, und da werden wir uns damit beschäftigen, welche Kennzeichen uns das Neue Testament liefert, was Gemeinde Jesu eigentlich ist, und das passiert ganz viel über Bilder. Und heute geht es als erstes aber nicht um ein Bild, sondern um einen Begriff, und das ist Gnade. Das haben wir schon gehört. Ich lese Epheser 2, Vers 8 bis 10, und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Das scheint mir sehr verständlich ausgedrückt da drin. Also, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Geschenk Gottes. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet, also einen Weg gebahnt. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gnade ist ein Schlüssel. Gnade ist der Schlüssel für das Leben als Menschen, die Jesus nachfolgen. Gnade ist der Schlüssel für das Leben als Gemeinde. Und wir werden sehen, was Gott meint, wenn er von Gnade spricht. Denn es ist bei allen Begriffen so, wenn wir einen Begriff in den Raum werfen, hat jeder seine Gedanken und füllt das. Und alles ist unterschiedlich und meistens einseitig. Und deshalb brauchen wir einander, um uns auszutauschen. Ich werde das in drei Punkten entfalten, was mit Gnade gemeint ist. Und das erste ist, du schaffst es nicht. Oh, das ist keine schöne Botschaft, ich weiß, ich werde das entfalten auch. Das zweite ist, du brauchst Geschenke. Und das dritte, mit Gnade geht mehr. Also, erstens, du schaffst es nicht. Eine unangenehme Botschaft. Manche haben das von ihren Eltern gehört, diese Botschaft, oder von ihren Lehrern, oder von Geschwistern, oder in der Gemeinde sogar, oder von Freunden. Du schaffst es nicht, lass mich mal machen, also weg da, du kannst es nicht. Und jetzt sagt Gott also auch noch sowas. Wie soll man da nicht niedergedrückt durchs Leben gehen? Immer mit der Angst, wieder angemeckert oder bestraft zu werden. Immer mit der Angst zu versagen. Was soll an so einem Glauben attraktiv sein? Du schaffst es nicht. Manche rebellieren an dieser Stelle. Sie sagen, ich werde es dir beweisen. Ich werde es schaffen. Und die negative Botschaft wird zum Antrieb. Sie bringt Ehrgeiz hervor. Ich strenge mich dann an, ich will es schaffen, ich muss es schaffen. Und viele schaffen das auch. Sie machen gute Schulabschlüsse oder auch nicht. Sie machen gute Berufsausbildung oder auch nicht. Aber sie kommen gut durchs Leben und sie werden erfolgreich. Und der Antrieb ist, ich werde es euch beweisen. Der Preis dafür ist oft sehr, sehr hoch. Ehrgeiz kann dich zerfressen. Sich immer beweisen zu müssen, ist hoch anstrengend. Dieses Muss raubt uns Energie und raubt uns Freude und frisst unsere Gesundheit auf. Wir haben es vielleicht geschafft und wir sind dann auch eventuell sogar stolz darauf. Und dann betonen wir das auch. Hey, guck uns an, guck mich an, wir haben es geschafft. Aber der Preis ist zu hoch. Wir beschädigen damit uns selbst und wir beschädigen auch unsere Beziehungen. Wir sehen unter Umständen, oder ich erlebe das einfach oft, auf andere herab, die es nicht geschafft haben. Wieso eigentlich? Ich schaffe das doch auch. Wieso du nicht? So haben manche diese Botschaft gehört. Andere haben eine entgegengesetzte Lebensbotschaft gehört. Nämlich, du schaffst es. Also bleib dran. Lass dich von Niederlagen und Rückschlägen und Hindernissen nicht entmutigen. Lass dich nicht vom Ziel abbringen. Du schaffst es. Und dann haben an entscheidenden Stellen die Eltern oder wer auch immer eingegriffen, wenn sie gemerkt haben, dieses Kind oder dieser Jugendliche vielleicht auch, ist noch gar nicht in der Lage, diese Herausforderung zu bewältigen. Und dann greifen sie ein. Und lassen gleichzeitig wieder los und sagen, nur an den Stellen, wo du es brauchst, und dann bin ich wieder, dann lasse ich dich machen, du schaffst das. Nur so viel wie nötig, mehr nicht. Also nur so viel Unterstützung wie nötig. Und ich möchte euch sagen, ihr Glücklichen, die ihr so eine Erziehung gekriegt habt. Das ist so positiv, da ist so viel Gutes in euch hineingelegt worden. Und ihr habt eure Stärken kennengelernt und eure Begrenzungen und das schon ganz früh. Ihr habt herausgefunden, was ihr gut könnt und wo ihr Hilfe braucht und so kommt ihr ganz gut durchs Leben. Du schaffst es nicht. Dieser Satz reißt zu Boden. Oder er reißt dann diese Leute, die so geprägt sind, eben nicht zu Boden, sondern sie können sagen, ja, du hast recht. An manchen Stellen schaffe ich es nicht. Da brauche ich Unterstützung. Oder es muss jemand anders machen, weil ich bin da gar nicht begabt. Ja, so what? Was ist? Ist doch nicht schlimm. Ich kann es nicht. Und in anderen Bereichen kannst du lächeln und sagen, Herr, du hast keine Ahnung. Du kennst mich gar nicht. Natürlich schaffe ich das. Gott hat einen wunderbaren Blick auf dich und mich, auf jeden Menschen. Und die Bibel sagt uns, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes, ausgestattet mit göttlicher Würde. Im Psalm 8, Vers 6 steht, du, Gott, hast ihn, nämlich den Menschen, nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Also jeder von euch hat eine Krone auf dem Kopf. Ah, die sehen wir jetzt nicht, aber es wäre gut, wenn wir es sehen könnten, weil Gott uns diese Krone aufsetzt. Jeder Mensch hat durch Gott eine große Würde. Wir reden von Menschenrechten und von die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Grundgesetz. Das, woher kommt das? Es kommt hier aus der Bibel, weil Gott es uns zusagt. Jeder hat Gaben und Fähigkeiten und kann irgendetwas oder irgendwelche Dinge besser als andere. Nur eins können wir nicht. Wir können die zerbrochene Beziehung zu Gott nicht wiederherstellen. Und sie ist zerbrochen, weil Gott uns egal ist und uns nicht interessiert. Eine Möglichkeit. Sie ist zerbrochen, weil wir uns von ihm nicht in unser Leben hineinreden lassen wollen. Sie ist zerbrochen, weil wir bewusst oder unbewusst Dinge getan haben, die uns selbst oder andere oder unsere Gemeinschaft beschädigen oder zerstören. Sie ist zerbrochen, weil wir Gott und was er uns sagt, nicht ernst genommen haben. Oder anders gesagt, weil wir unsere eigenen Wege suchen und weil wir versuchen, unsere eigenen Wege zu bahnen, anstatt Gottes Wege zu entdecken, die er doch schon vorbereitet hat, und auf ihnen zu gehen. Das ist so, als würde man, und das ist ja unsere Gegend auch, einfach drauf los durchs Moor gehen und immer sich vorwärts zu tasten, wo ist es matschig und wo kann ich stehen, anstatt den Weg zu nehmen, der schon gebahnt wurde. Gott hat uns geschaffen und deshalb weiß er am besten, wie unser Leben gelingt oder auch nicht. Und ohne Jesus kennen wir diesen Weg nicht oder diese Wege nicht. Oder wir haben sie nicht verstanden oder wir haben sie falsch verstanden. Oder wir denken, wir haben mehr Ahnung vom Leben als Gott selbst. Und wir wissen viel besser, was gut für uns ist. Oder wir kennen sie zwar, und das ist jetzt ganz schrecklich, also wir kennen sie zwar und wir wollen sie auch gehen, aber wir entdecken in uns Mechanismen, die uns wegreißen von dem, was Gott will, die uns andere Wege gehen lassen. Und dann sagen wir manchmal, ja, ich bin eben so, kann nicht anders. Die Umstände sind schuld. Die anderen, was sie gesagt haben und was sie getan haben. Und die Wahrheit ist, Sünde hat uns überwältigt. Wie eine Macht, durch die wir fremdgesteuert sind. Und die Botschaft Jesu am Kreuz ist, dass er sagt, dort am Kreuz habe ich die Macht der Sünde gebrochen, dafür bin ich gestorben. Unter anderem dafür. Und es stimmt einfach nicht, dass du nicht anders leben und reagieren kannst. Du hast es gelernt, wie du reagierst durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, aber du kannst auch Neues lernen. Durch Gottes Macht ist das möglich. Und es braucht Training, na klar. Also, es gibt einen Ausweg. Und findest du diesen Weg nicht, wird die Sünde dich zerstören. Und die Beziehung zu anderen Menschen. Und die Beziehung zu Gott. Und als Christ können wir dann entweder immer wieder um Vergebung betteln und wir fühlen uns schlecht dabei, oder? Oder wir können irgendwann die Schulter zucken und sagen, naja, ich bin ja gerettet. Wie schön. Ich komme ja in den Himmel. Ich kriege zwar hier das nicht auf die Reihe, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt, aber Gott liebt mich ja. Also was meckerst du mich an? Und ich bin überzeugt, Gott hat anderes für dich und für mich vorgesehen und er hat Besseres für uns vorgesehen, aber wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Ein Satz, diese Bilder zum Neuen Testament sind dazu da, in Sätze gegossen zu werden, also Leitsätze zu entwickeln, damit wir uns darauf verständigen können, was wollen wir eigentlich als Gemeinde? Was wollen wir ausdrücken? Was ist unsere Botschaft? Was wollen wir sagen? Also ein Satz, der sich aus diesem ersten Punkt und aus dem Bibelvers ergibt, könnte sein, auch wenn du viele Fähigkeiten hast, deine Möglichkeiten reichen nicht aus, bei Gott anzukommen. Du kannst ihn nicht zufriedenstellen, so sehr du dich auch anstrengst. Du schaffst es nicht. Und wenn du das nicht erkennst, wie verloren du bist, wirst du Gott nie richtig kennenlernen.
Aussage der Bibel. Das muss natürlich alles noch mal ein bisschen kompakter formuliert werden. Und ich lade euch zum Gespräch dazu ein. Das kommt am Ende des Gottesdienstes. Das Zweite, du brauchst Geschenke. Jetzt wird es ein bisschen heller, ein bisschen positiver. Du brauchst Geschenke. Wir brauchen jemand, der uns eine Brücke schlägt zu Gott. Wir brauchen jemand, der uns ermöglicht, die guten Wege Gottes zu erkennen und zu gehen. Wir brauchen Jesus Christus. Und Gott möchte einfach nicht, dass wir getrennt von ihm bleiben, weil er die Quelle des Lebens ist. Wer möchte vom Leben abgetrennt sein? Oder getrennt, dass wir getrennt von Liebe sind. Gott hat eine Liebe für uns, die mehr ist als alles, was wir auf dieser Welt überhaupt bekommen können an Liebe und Wertschätzung. Oder getrennt von dem, der Vergebung wirksam aussprechen kann. Gott möchte das nicht, dass du von Vergebung abgetrennt bist. Oder abgetrennt von einer positiven Kraft, die wir so nirgendwo anders finden. Er möchte nicht, dass wir dem ewigen Tod ausgeliefert sind. Er möchte, dass wir leben. Und es gibt nur einen Weg, mit ihm in Kontakt zu kommen. Das erste ist, das habe ich gerade schon gesagt, ich erkenne, dass ich durch eigene Anstrengung nicht zu ihm kommen kann, nicht mit ihm in Kontakt kommen kann. Und das zweite ist, ich darf oder muss oder soll erkennen, ich kriege alles geschenkt. Ich kriege alles geschenkt. Ich brauche nichts zu verdienen, ich kann es auch nicht. Jesus ist gekommen, um dich zu beschenken. Und mit etwas, was du dir nicht selbst erarbeiten kannst. Und was du dir nicht verdienen kannst, nämlich dich mit Gott, mit dieser Liebe in Person zu verbinden. Das kann nur Jesus. Denn nur er kennt als Sohn Gottes den Vater im Himmel. Und nur durch ihn wirst du zum Kind Gottes. Kannst du Gott als Vater erleben. Das geht nur durch Jesus. Und er, manche haben ja schlechte Erfahrungen mit ihrem Vater gemacht, aber er ist viel mehr und viel größer und viel mehr als ein Vater auf dieser Erde überhaupt sein kann, ist er unser Vater, der für uns ist. Und folgendermaßen nimmst du dieses Geschenk an. Es geht eben durch ein Gebet. Jesus, ich habe ohne dich gelebt. Ich habe nicht auf dich gehört. Ich habe dadurch Dinge getan, die falsch waren. Das tut mir leid. Bitte vergib mir. Danke, dass du dafür am Kreuz gestorben und danach wieder auferstanden bist. Bitte komm in mein Leben. Mach mich von innen her neu und führe mich deine guten Wege. Fülle mich mit deinem Geist, dass ich in deiner Kraft diese Wege gehen kann. Amen. So wirst du zum Kind Gottes. Und ein Satz, den wir daraus ableiten könnten, könnte heißen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Deshalb lassen wir uns von ihm beschenken. Dieses Geschenk heißt Gnade. Und alle brauchen wir diese Gnade. Wir sind alle auf derselben Stufe vor Gott. Und deshalb hat niemand das Recht, auf dich herunterzugucken. Und deshalb hat niemand das Recht, auf jemand anders herunterzugucken. Deshalb trainieren wir, das ist wichtig, wir trainieren es, wir können es nämlich nicht richtig. Wir trainieren, allen Menschen mit Wertschätzung zu begegnen. Und wir müssen das trainieren, weil wir es meistens nicht gelernt haben. Das zweite ist also, wir brauchen Geschenke. Das erste, du schaffst es nicht. Das dritte, mit Gnade geht mehr, viel, viel mehr. Jesus hat alles getan, um die Verbindung zu Gott wiederherzustellen. Du musst nichts mehr tun, als das, was Jesus getan hat, um gerettet zu werden. Die Brücke ist schon gebaut. Also, und das ist sein Angebot, schlag ein in die ausgestreckte Hand Gottes. Vertrau ihm dein Leben an und der Vater im Himmel freut sich auf dich. Viele von uns haben das schon tausendmal gehört, oder? Nichts Neues. Aber leider beziehen viele Menschen, die an Jesus glauben, diese Gnade Gottes nur auf das Thema Errettung, nur auf das Thema Verbindung zu Gott, nur auf die Rettung aus der Gottesferne. Und dann versuchen wir, unser Leben mit eigenen Kräften fortzuführen. Also Gott, vor Gott angenehm zu sein. Wir strengen uns an, Gottes Gebote zu kennen und zu halten. Und dann werden wir wieder zu Menschen, die ganz viel tun müssen. Weil wir das Gefühl haben, Gott zufriedenstellen zu müssen. Weil er sonst traurig über uns ist. Weil er vielleicht enttäuscht sein könnte oder sogar zornig. Und Gott sieht uns an und sagt, warum nimmst du meine Gnade nicht auch für dein persönliches Leben in Anspruch? Meine Geschenke für die ganzen restlichen Bereiche deines Lebens. Warum versuchst du es allein? Du wirst müde dabei, du wirst frustriert. Und du bekommst manches hin, aber anderes wieder nicht und das quält dich. Also lass dich doch mit meiner Gnade beschenken, mit meiner Kraft. Also wenn du dich vor Gott und seinem Blick auf dein Leben fürchtest, dann lebst du nicht in der Gnade Gottes. Also du bist gerettet, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, aber du erfährst seine Kraft nicht und das, was dich erfüllen soll und was dich zu Gott hinzieht. Wenn du auf andere herabschaust, weil sie nicht hinbekommen, was du schaffst, dann lebst du nicht in der Gnade Gottes. Dann lässt du eben die Geschenke stehen, die Gott für dich hat. Und das Gleiche gilt eben, wenn du die Gnade Gottes nur für die Rettung in Anspruch nimmst und ansonsten so weiterlebst wie vorher. Ein Bild. Also stell dir vor, du bist in einem Schiff unterwegs und aus irgendeinem Grund havariert es und du gehst unter. Das Schiff geht unter. Du landest im Wasser. Du bist in Gefahr zu ertrinken. Aber du siehst eine Rettungsinsel. Und die ist so in der Nähe, dass entweder paddeln sie zu dir oder du kannst da hinschwimmen und du wirst reingezogen, du bist gerettet. Nicht mehr ertrinken müssen. Ich bin sicher. Geschafft. Und dann kommt ein anderes Schiff vorbei oder ein Hubschrauber und will dich aufnehmen, dass du an Land kommst. Du sagst aber, nicht nötig, passt schon. Ich bin ja gerettet. Mehr brauche ich doch nicht. Aber du hast nasse Klamotten an. Du brauchst eine Decke, ein Handtuch, eine warme Dusche. Du brauchst ärztliche Versorgung. Du brauchst was zu essen und was zu trinken. Du brauchst festen Boden unter den Füßen. Du brauchst neue Kraft, um deine Reise fortzusetzen und ans Ziel zu kommen. Und viele nehmen solche Situationen, wo ihr Leben auf der Kippe stand, dazu, ihr Leben zu überdenken und zu sagen, was ist wirklich wichtig und was ist nicht so wichtig und setzen neue Ziele. Wenn du dich damit zufrieden gibst, gerettet zu sein, dann bist du wie jemand, der in der Rettungsinsel bleibt. Und das ist irgendwie verrückt. Die Gnade Gottes will in jedem Bereich unseres Lebens wirksam werden. Gottes Gnade möchte darin sichtbar werden, wie du dich selbst siehst. Also du sollst den Menschen, der dir aus dem Spiegel entgegenschaut oder lächelt oder da ist, den du siehst, dem sollst du sagen, du bist der Mensch, den Gott liebt. Kannst du jeden Morgen machen, wenn du in den Spiegel guckst. Du bist der Mensch, den Gott liebt. Ich bin es. Du auch. Gott möchte deine negative Sicht von dir selbst heilen, wenn du sie hast. Er möchte, dass du entdeckst, dass er dich begabt hat. Er möchte dir zeigen, wie du diese Fähigkeiten so einsetzt, dass sie richtig toll zur Entfaltung kommen. So, dass du selbst aufblühst. So, dass andere gesegnet werden. So, dass Gottes Reich sich ausweitet. Er möchte, dass Gnade Gottes in deiner Ehe wirksam wird. Wir beschädigen unsere Ehen so sehr dadurch, dass wir mit eigener Kraft unsere Wünsche durchsetzen wollen. Oder umgekehrt immer wieder zurücktreten und verzichten und dann wächst auch der Frust in uns. Oder dem anderen immer wieder Vorwürfe machen über sein Versagen. Gott möchte, dass Vergebung gelingt. Er möchte, dass ihr beide in der Ehe aufblüht und dass ihr euch gegenseitig unterstützt, beim Aufblühen unterstützt. Und durch Gottes Gnade kann das gelingen. Gnade ist die Kraft, die Dinge möglich macht, die wir alleine nicht schaffen. Gott möchte, dass seine Gnade auch in deiner Familie wirksam ist, in Bezug zu deinen Kindern und zu deinen Eltern, auch wenn du erwachsen bist. Und in der Beziehung zu Nachbarn und zu Freunden, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium. An unseren Arbeitsstellen dürfen wir lernen, mit Gottes Gnade unterwegs zu sein. Zu sagen, Jesus, hier sind Grenzen, ich komme mit dem Kollegen nicht zurecht, mit dem Chef oder die Wirtschaft läuft so, dass ich Angst habe. Sag, Gott möchte Gnade schenken in dieser Situation. Und Gott sagt, du schaffst es. Nämlich mit mir und mit Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes. Also sei bereit, dich beschenken zu lassen. Bitte immer wieder um Gnade Gottes. Nicht so bittend, sondern Jesus, ich brauche deine Gnade, um hier bestehen zu können. Bahne für mich den Weg, den ich nicht finde, nicht sehe oder der zu schwer ist für mich. Und ein Satz für unser Leitbild könnte so heißen, wir lernen immer mehr, wie Gottes Gnade durch Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist in allen Bereichen unseres Lebens wirksam wird. Wir lernen, seine Wege, die er schon gebahnt hat, zu entdecken und zu gehen. Und auf diesem Weg wird Gott geehrt und groß gemacht. Auf diesem Weg blüht auch unser Leben auf. Amen.